Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Ich habe heute die Riesenehre, hier Nico Zorn vorzustellen, den Geschäftsführer von Zafirion. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer. Und Zafirion hat sich auf CRM, auf E-Mail-Marketing spezialisiert. Seit 99 ist Nico in der digitalen Wirtschaft unterwegs, war genauso wie ich übrigens auch selbst mal Marketingleiter eines ESP und weiß, wovon er redet, denn sein Thema ist schwerpunktmäßig eben genau dieses wunderbare Thema E-Mail-Marketing. Das verbindet uns beide, das Missionarische und CRM, das steckt natürlich dahinter und ist das große Feld darüber. Und Nico wird am 19.03. in München bei der E-Mail Innovation World einen Vortrag halten zu 25 Jahre E-Mail-Marketing, Mythen, Fehler und Erfolgsfaktoren. Das klingt doch super, Nico.
Großartig, Thorsten. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute zu Gast sein darf.
Ja, und ich freue mich, dass ich dir die erste Frage stellen darf, nämlich, wo siehst du denn, ich meine, du kennst das, ja, die Journalisten, die immer fragen, was sind die Trends im E-Mail-Marketing? Ich antworte immer Relevanz, Punkt, mehr nicht. Seit vielen Jahren. Aber fällt dir noch irgendwie was anderes ein, wo du sagst, naja, das könnte man mal nennen oder jenes könnte man mal nennen?
Naja gut, sicherlich das Thema KI, das ist die Standardantwort im Moment. Ne? Wenn man nach Trends gefragt wird, da werden wir sicherlich auch später nochmal drüber sprechen. Glaube ich, ein sehr spannendes Thema, wo man durchaus aber auch so ein bisschen skeptisch, glaube ich, mal draufschauen sollte, überlegen sollte, okay, was heißt das genau? Und wie gesagt, ich glaube, das werden wir noch vertiefen. Ich finde weiteres aus meiner Sicht ganz zentrales Thema, weil es die Grundlage für Relevanz ist, ist letztendlich das Thema Datenstrategie. Bedeutet, wie kann ich die Daten erheben, die ich benötige, um am Ende des Tages relevanter kommunizieren zu können. Und damit meine ich nicht nur Vor- und Nachname, sondern insbesondere eben auch verhaltensbezogene Daten. Wie verhält sich der Mensch auf meiner Website, wenn er dort eingeloggt ist, in meinem Kundenbereich, in meiner App? Wenn ich dort diese Daten übergreifend, gerätübergreifend tracken kann, natürlich mit dem notwendigen Einverständnis, dann kann ich auf der Basis natürlich eine sehr, sehr schöne Kommunikation aufbauen. Ich würde sogar sagen, auch nur dann hilft mir letztendlich auch KI, weil KI ohne Daten bringt mich auch nicht so richtig weiter. Das heißt, sich da mal hinzusetzen und zu überlegen, ganz systematisch mal drauf zu schauen, welche Daten haben wir eigentlich heute schon? Wie ist die Datenqualität? Wie können wir Daten smart weiter anreichern? Vielleicht auch, indem ich ganz einfach kleine Fragen in meine E-Mail-Kommunikation integriere, der Nutzer da mit einem Klick antworten kann. Bist du Vegetarier? Ja, nein, ab und zu. Ja, mit einem Klick kann ich hier meine Präferenzen kundtun und in dem Moment sind meine Daten schon angereichert. Insofern so ein bisschen natürlich wie Relevanz, ist ein Evergreen-Trend, würde ich fast schon sagen, aber sicherlich ein Thema, was zumindest uns als Agentur bei Zafirion einfach viel und sehr intensiv beschäftigt.
Kennst du Unternehmen, wo du sagst, deren Preference Center ist einigermaßen gut? Also die eine Möglichkeit ist ja eben punktuell Daten abzufragen und die andere Möglichkeit ist auch kumuliert zusammen den Überblick zu bieten und zu sagen, ja, das sind meine Interessen.
Wenig Unternehmen. Es sind wirklich wenig Unternehmen. Klar, wenn man jetzt an die großen Handelsunternehmen oder so denkt, da ist das sicherlich so. Wenn ich mich bei Amazon einlogge, dann kann ich da sehr viele Daten eingeben, bis hin zu dem Namen meines Haustiers und ähnliche Dinge. Ja, also im Grunde ist ganz Amazon ja fast schon ein Preference Center, wenn man das so sehen will. Aber danach hört es dann auch fast schon auf. Und das, was du ansprichst, finde ich, das ist so ein wichtiger Punkt. Wir eigentlich wissen wir ja seit vielen Jahren, was da zu tun ist. Und es scheitert dann einfach viel zu oft immer noch an der operativen Umsetzung. Und ich glaube, dass sich die Unternehmen auch vielleicht zu schnell auch von irgendwelchen Hypes, von irgendwelchen Trends dann auch blenden lassen und sich vielleicht erstmal sozusagen, sagen wir mal, um die Hausaufgaben kümmern sollten. Stichwort Preference Center, Stichwort ein gut funktionierender, ein rechtskonformer Anmeldevorgang. Das ist ja auch etwas, was ihr regelmäßig in euren Studien aufzeigt. Ich glaube, es wird besser, aber da liegt immer noch sehr viel Potenzial brach, bis hin ja auch zu datenschutzrechtlichen ja, Problem, um es mal so zu formulieren. Mhm. Insofern ist da eigentlich immer wieder mein Plädoyer, ja, wir müssen schon die Hausaufgaben machen und vielleicht uns dann erst im zweiten Schritt dann noch weiter um Trends kümmern sozusagen. Mhm.
Du sprichst gerade an, diese Datenerhebung gleich zu Beginn, also einerseits natürlich Einwilligung abfordern, das ist klar, keine Frage, und auf der anderen Seite eben die gleich bei der Begrüßung noch Daten mit abfragen. Hast du da Erfahrungen oder weißt du von Unternehmen, die das ganz gut machen, dass sie relativ zu Beginn dann eben auch bestimmte Informationen erheben?
Ja, das ist ja immer so ein bisschen dieses Spagat sozusagen, was ich hier eingehe. Wenn ich zu viele Daten abfrage, dann sinkt logischerweise die Anmelderate. Wir alle wissen, ne, jedes zusätzliche Formularfeld führt dazu, dass wir am Ende des Tages weniger Adressen gewinnen. Von daher sollte man, glaube ich, an der Stelle tatsächlich auch sehr vorsichtig sein. Ich finde, ein guter Moment in der Journey ist im Grunde die Bestätigungsseite nach Double Opt-in. Ja, und es wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen. Wir landen da doch im Alltag noch immer viel zu oft auf irgendeiner Standardseite. Da steht dann vielen Dank für Ihre Anmeldung. Tschüss, auf Wiedersehen. Da gibt es noch nicht mal einen Link zur Startseite, wo ich mir immer denke, Mensch, da hat doch ja gerade jemand, der wirklich ein großes Interesse an euren Produkten hat, und zwar ein so großes Interesse, dass er euch sogar seine Daten anvertraut hat. Der landet dann auf dieser Seite. Das ist natürlich eine komplette Sackgasse und der Mensch klickt einfach weg und ist erstmal wieder ja von der Website verschwunden. Das heißt, da zum Beispiel hinzugehen, das finde ich ist ein toller Anlass und zu sagen, vielen Dank für deine Anmeldung. Verrate uns doch noch optional dein Geburtsdatum und du kriegst ein kleines Geschenk zum Geburtstag. Ja. Das ist etwas, was sehr gut funktioniert. Und was man natürlich auch machen kann, ist, dass man natürlich auch den Kontext der Anmeldung mit in die Datenbank nimmt, um das mal ein bisschen ja vereinfacht zu formulieren. Also bedeutet, wenn ich eben sehe, da ist jemand, sagen wir im B2B-Bereich, der liest irgendeinen Artikel in meinem Blog, informiert sich über, sagen wir mal, Verpackungsmaterial, ja, und meldet sich anschließend für den Newsletter an, dann habe ich ja eigentlich schon den Kontext. Also ich weiß eigentlich sehr viel mehr über die Person als eben nur die E-Mail-Adresse. Und zwar ohne, dass die Person explizit sozusagen noch weitere Daten angeben muss. Also das heißt, das Thema implizite Datenerhebung natürlich rechtskonform, natürlich mit dem notwendigen Einverständnis. Da, finde ich, liegen in der Tat auch wirklich noch große Potenziale brach.
Nico, ich bin frustriert. Frustriert deswegen, weil ich mich frage, warum ist es uns beiden, die wir ja nun beide ständig missionieren, Vorträge halten, Seminare halten und so weiter, warum stehen wir heute, 10 Jahre später, immer noch da und erzählen das Gleiche wie vor 10 Jahren? Das heißt, also diese Banalitäten, so empfinde ich es, ja, also dass man sozusagen nach dem Double Opt-in, gar keine Frage, erstmal Einwilligung bekommen ist A und O, wenig wie möglich Daten abfragen, aber dann durchaus die Option bieten, den Namen des Haustiers, du hast ja schon genannt, eingeben. Übrigens noch ein wichtiges Datum, das Geburtsdatum auch noch. Ja. Also den Geburtstag des Hundes auch noch.
Unbedingt.
Weil nämlich dann weißt du, ab wann du eventuell erwägst, nicht mehr zu gratulieren. Hunde werden selten 20 Jahre alt.
Okay, guter Punkt, ja. oh mein Gott, ja.
Genau, das ist auch so eine Geschichte. Also da gibt es eine Reihe von Dingen, die man beachten muss. Ja. Aber hast du eine Erklärung dafür, dass wir das immer noch erzählen heute?
Ich glaube, das sind ganz viele Punkte. Ich glaube, das ist tatsächlich zu Beginn. Und ich musste auch in der Vorbereitung des Gesprächs nochmal an dein Buch denken aus dem Jahr 2001 war das, glaube ich. Korrigiere mich sonst, ne? Permission Marketing macht Kunden süchtig.
Da steht alles drin und das Preference Center steht sogar schon im Jahr 2000 irgendwo drin.
Das Buch, also vielen Dank auch an der Stelle, ist längst überfällig, hat den Grundstein meiner Karriere gelegt. Und genau, du sagst es also, da stehen die wichtigen Punkte drin und sie gelten nach wie vor, ja, obwohl wir ja in einer sehr schnelllebigen Branche leben. Warum tun sich viele Unternehmen so schwer mit dem Thema? Ich glaube, es gab diverse Missverständnisse rund um die DSGVO. Wirst du vielleicht auch verfolgt haben, dass Unternehmen, ich darf jetzt keinen Namen nennen natürlich, aber mich haben wirklich Unternehmen angerufen, die haben gesagt, ja, wir haben jetzt unseren E-Mail-Verteiler gelöscht aufgrund der DSGVO.
Ja, so, ich weiß, kenne ich.
Also wirklich vorauseilendes Gehorsam und einfach mal alle Daten gelöscht und im Grunde Werte wirklich komplett vernichtet und danach von vorne angefangen. Dabei gilt eigentlich, ne, wenn vor der DSGVO, wenn ich dort kein Einverständnis hatte, dann hätte ich die Daten längst löschen müssen. Und wenn ich ein Einverständnis hatte, dann hätte ich es natürlich auch nach der DSGVO weiterhin nutzen können. Insofern, ich glaube, viele Missverständnisse und gleichzeitig auch Wenn ich jetzt wirklich einige Jahre oder bald Jahrzehnte zurückgehe, klar, am Anfang war die Technologie natürlich auch noch nicht so weit. Ja, da ging es sehr viel um Customizing. Wenn man da mehr als die Stammdaten in seinem ESP irgendwie verwalten wollte, dann war das ein Riesenprojekt plötzlich, ne, mit wahnsinnigen IT-Ressourcen und Schnittstellen und so weiter. Und das ist natürlich etwas, wo man wirklich sagen muss, da hat sich viel getan in der letzten Zeit. Also ein Stichwort wäre Low-Code, bedeutet, dass ich eben nicht mehr zwingend wirklich herausragend gut programmieren muss, sondern ich kann wirklich einfache sozusagen Ansätze nutzen, um Datensätze zusammenzuführen. Ich kann APIs nutzen, ich kann verschiedene Middleware-Tools sozusagen nutzen. Das heißt, das ist wirklich mittlerweile einfacher geworden. Die Tools sind günstiger geworden. Man kann mehr out of the box mit den Tools machen. Und gleichzeitig, ich glaube, von Microsoft gibt es irgendwie so eine Erhebung, dass die irgendwann mal festgestellt haben, dass die Kunden von Microsoft Office irgendwie 10% der Funktionen von Office nur im Alltag nutzen und also 90% liegt brach, ja, wurde umsonst programmiert sozusagen. Und das ist natürlich etwas, was wir auch immer wieder in den Projekten unserer Agentur sehen, dass uns Kunden ansprechen und sagen, wir haben da eigentlich ein leistungsfähiges Tool und wir zahlen auch entsprechend jeden Monat dafür wirklich eine größere Summe. Aber wir haben das Gefühl, wir nutzen das noch gar nicht so richtig. Ja, es ist irgendwie falsch konfiguriert. Es gibt dann doch noch keine Schnittstelle zu den anderen, zum Shop-System als Beispiel. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass Unternehmen oft so diese Hoffnung haben, naja, ich muss ja nur irgendeine, am besten neue Technologie kaufen, am besten noch mit einem KI-Label und dann wird alles gut und da muss ich gar nichts mehr machen und dann ist alles automatisiert. Und das ist, glaube ich, einfach ein Missverständnis. Ich muss am Ende wirklich mich mit dem Thema beschäftigen und mir Zeit dafür auch nehmen.
Ne? Ja. Du hast jetzt bei den Daten schon genannt, Kontext der Gewinnung, dann bei der im Welcome-Prozess oder im Registrierungsprozess weitere First-Party-Daten erheben. Was gibt es noch für Datenquellen, die ich einsetzen kann, auch andere externe Datenquellen, um eben die Personalisierung der Nachrichten zu erreichen?
Naja, letztendlich kann man sagen, selbst wenn ich mir wirklich nur anschaue, welche Daten das System selber erhebt, da muss man einfach ja sagen, dass ich mit jedem Versand ja eigentlich schlauer werde. Genau. Mit jedem Versand lerne ich mehr über meine Kunden, über deren Bedürfnisse. Ich lerne, auf welche Ansprache die Menschen reagieren. Und die große Frage, finde ich, ist immer, was mache ich eigentlich mit diesem Wissen? Und ich mache mich manchmal ein bisschen unbeliebt, indem ich die Frage stelle, wann haben die Daten, die wir erheben, das letzte Mal eigentlich dazu geführt, dass sich etwas verändert hat. So. Und da gibt es meistens dann erstmal ein Schweigen sozusagen. Mhm. Und da ist wirklich die Empfehlung, diese Erkenntnisse festzuhalten, sich auch mit anderen Abteilungen auszutauschen. Die Menschen, die Google Ads verantworten, die wissen im Zweifel auch ganz genau, welche Wörter angeklickt werden. Und hey, das ist doch eine wunderbare Information, um die nächste Betreffzeile zu optimieren. Aber ich muss die Menschen auch im Unternehmen zusammenbringen. Da sollte die Erkenntnisse auch irgendwo dokumentieren und festhalten. Vielleicht, und im Idealfall.
Jetzt muss ich nachfragen. Also, wir reden jetzt gerade darüber. Ich weiß ja, dass in meiner E-Mail die Leute jetzt, also die Hundeliebhaber, fangen plötzlich an, der hat jahrelang nur auf Hundesachen geklickt, plötzlich klickt er auch auf Katzen. Das heißt, möglicherweise hat er ein zweites Haustier. Mhm. So, diese Information ist aber in meinem E-Mail-System, da brauche ich die Kollegen nicht. Also, erste Frage: Was kann ich selbst tun?
Genau, also im ersten Schritt natürlich immer die Daten anschauen, die man selber erhebt. Genau das, was ich gerade meinte, wäre so der nächste Schritt, ne, dass man da auch wirklich einen regelmäßigen Austausch anstrebt und auch das, was man lernt, dann eben mit anderen Abteilungen auch teilt. Ne.
Ach so, denen das mitgeben.
Ja, absolut. Okay. Und das funktioniert natürlich in beide Richtungen. Ne? Aber jetzt bezogen auf die Daten, ne, da hast du natürlich völlig recht. In erster Linie kann ich mir sehr detailliert anschauen, welche Links werden angeklickt, wann öffnet der Max Müller meine E-Mail, wann öffnet er sie nicht. Reagiert er überhaupt noch auf E-Mails oder macht es Sinn, stattdessen demjenigen eine WhatsApp-Nachricht, eine Push-Nachricht zu schicken? Aber auch dafür ist natürlich die Voraussetzung, da sind wir wieder beim Beginn des Gesprächs. Ich brauche dafür natürlich das notwendige Einverständnis, auch das Einverständnis, um eben personenbezogen Daten zu erheben. Und auch das ist etwas, was oft so ein bisschen übersehen wird, ne, dass Unternehmen dann denken, naja, ich habe ein Opt-in, dann kann ich ja alles mit den Daten machen. Und jetzt stellen wir uns vor, wir haben eine Versandapotheke und ich klicke immer wieder auf ein bestimmtes Medikament und die Versandapotheke schreibt dann in meinem Profil, aha, der Nico Zorn hat folgende Krankheiten, mutmaßlich.
Ja. Gut, so, das ist ja wieder ein Sonderthema.
Das ist natürlich, lass das nochmal raus.
Da wird es schwierig. Bei den Hunden und Katzen, weil da haben wir nicht dieses Problem. Also bleiben wir mal bei den Hunden und Katzen.
Genau. Da ist es natürlich ein bisschen einfacher. Also die Frage ist immer, was sind das für Daten? Darf ich diese Daten erheben? Wo speichere ich diese Daten? Das ist natürlich die datenschutzrechtliche Seite. Aber da kann man seine Hausaufgaben machen und dann kann ich das einmal abhaken.
Gehen wir von aus, innerhalb der EU werden diese Daten gespeichert. Und dann, wie gehe ich da praktisch vor? Weil das ist, glaube ich, wo viele Unternehmen drüber stolpern. Theoretisch ja, aber wie gehe ich jetzt praktisch vor, damit ich eben diese Eigenschaft hat noch ein zweites Haustier und das könnte dieses oder jenes sein, dass ich das wirklich in eine möglicherweise automatisierte Kampagne umpacke. Wie mache ich das?
Genau, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann natürlich Links in meinen Newsletter mit Parametern versehen. Ganz einfache Möglichkeit, was man ohnehin ja wirklich empfehlen kann, ist auch eine Menüleiste in die E-Mails einzufügen. Das heißt, ich nehme das Menü von meiner Website mit den verschiedenen Bereichen meines Online-Shops, füge das in meine E-Mail ein. Das E-Mail-Marketing-System der ESP versteht sozusagen, indem ich mit Parametern arbeite. Ne? Da klickt jemand plötzlich auf Katzen, obwohl er bislang immer auf Hunde geklickt hat. Diese Information speichere ich in dem Profil des Empfängers und mit diesen Daten kann ich natürlich anschließend sehr schön arbeiten. Und die Empfehlung wäre, wir hatten eingangs kurz drüber gesprochen, dass wir das Ganze, das ist natürlich der Idealfall, nicht nur im E-Mail-Kanal machen, sondern auch die weiteren Kanäle nutzen, um diese Daten zu erheben. Weiteres großes Thema, wo wirklich auch Potenziale brach liegen, denken wir an den Kundenbereich des Online-Shops. Ja? Ich logge mich also ein und in den allermeisten Fällen, und das finde ich fast fahrlässig, sieht dann nach dem Login die Seite genauso aus wie vor dem Login, was ja total merkwürdig ist, weil die wissen doch in dem Moment, wer ich bin, ja, dass ich einen Hund habe oder keinen Hund habe und wie ich heiße und welche Präferenzen ich habe etc. Das heißt, dort können wir und sollten wir die Personalisierung natürlich fortsetzen und eben auch weitere Daten erheben, also welche Produktbereiche wurden aufgerufen, welche Produkte wurden in den Warenkorb gelegt etc. Wenn ich diese Daten kanalübergreifend datenschutzkonform erhebe, mit welchem Tool auch immer. Das kann mein ESP sein, meistens ist es dann eher eine Customer Data Plattform, das kann auch ein CRM-System sein, das kann auch irgendwas Eigenentwickeltes sein, wobei ich da eher von abraten würde, aber das ist Geschmackssache.
Ja, da sind wir uns einig, also das, den Tipp wollen wir mal nicht geben. Also da sollte man schon vernünftige Software für nehmen.
Manchmal geht es nicht anders. Also ich denke da an die Finanzbranche, da sind manchmal die Anforderungen an externe Lösungen so groß, da kann man, da kommt man an Grenzen. Ja. Aber völlig klar, ne, im Idealfall, es gibt einfach sehr, sehr gute Tools am Markt. Wichtig ist, das Ganze wirklich einmal sauber zu durchdenken und mir eben, was ich eingangs Datenstrategie genannt habe, eben genau zu überlegen, wo speichere ich welche Daten und wie führe ich die Daten am Ende zusammen, damit ich sie dann operativ auch nutzen kann. Weil was wir ganz oft, ich glaube, vor 10 Jahren gesehen haben, vor 20 Jahren gesehen haben, immer noch sehen, ist, dass eigentlich die Daten im Unternehmen existieren. Sie existieren aber in der falschen Datenbank, im B2B-Bereich noch ganz oft in irgendeiner Excel-Tabelle, also man mag da wirklich sich das nicht mehr vorstellen, aber auch das gibt's noch, oder in einem Notizbuch, ja, also Termin mit dem Außendienst und dann notiert der Außendienst sich irgendwas in sein Notizbuch und es landet nicht im CRM, also das sind leider Gottes Herausforderungen, die wir wirklich noch im Alltag immer mal wieder haben, von daher Datenstrategie, Daten sauber erheben.
Und auch, würde ich sagen, also weil du hast gerade CDP genannt, eben auch nicht nur mit Login, sondern auch ohne Login, kann ich ja durchaus da Nutzer, wenn ich eine korrekte Einwilligung habe, da Daten nutzen.
Absolut.
Gut, gibt es noch weitere Sachen, die wir haben? Nö, Webseite, klar, ist ganz wichtig. Webdaten, Shopdaten, Bestelldaten und so weiter oder Warenkorbdaten, prima. Gut, dann kommen wir mal zu einem Punkt und das ist eigentlich mein Lieblingspunkt, nämlich jetzt brauchen wir Relevanz. Also Relevanz können wir erzeugen durch Personalisierung, ist klar, aber du hast jetzt auch den Newsletter genannt. Manche sagen ja, die Newsletter, hört doch auf, die sind alle Schnee von gestern. Ich habe gehört, die Automation-Mails, die klicken viel besser und warum brauchen wir noch einen Newsletter? Was hältst du vom Newsletter oder welche Rolle spielt ein Newsletter für dich?
Der Newsletter ist, wenn ich jetzt an unsere Kundenszenarien denke, nach wie vor ein ganz wichtiger Baustein. Es ist einfach die Regelkommunikation. Es ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Baustein, um auch immer mal wieder aufzuzeigen, wie breit eigentlich auch das eigene Sortiment ist. Ja, wir müssen ja auch bei der Personalisierung schauen, dass wir da nicht ausschließlich sozusagen in so einen selbstverstärkenden Kreislauf kommen. Ne? Das heißt, wenn der Kunde einmal Sportschuhe gekauft hat und wir zeigen ihm nur Sportschuhe, so, dann muss ich mich nicht wundern, dass der Mensch nicht irgendwann das 10. Paar Sportschuhe kauft. Ja, das heißt, da immer mal wieder auch Kunden, ich bin unglaublich großer Fan, das kannst du dir vorstellen, vom Thema Personalisierung, das bitte nicht falsch verstehen, aber das ist ja eine Taktik, die ich verfolgen kann. Und das andere ist ja auch das Thema Inspiration. Ja? Dass ich auf der einen Seite den Menschen die Produkte verkaufe, von denen ich ausgehen kann, dass die Menschen diese Produkte auch wirklich brauchen. Ja? Der hat das letzte Mal Sportschuhe vor 3 Jahren gekauft, der braucht jetzt mal dringend neue als Beispiel. Großartig, funktioniert gut. Ja, mit einem Toner für meinen Drucker funktioniert es noch besser. Ja. Das andere ist aber doch, dass ich auch immer mal wieder den Menschen vielleicht auch Produkte verkaufen möchte, von denen die Menschen vielleicht noch gar nicht wussten, dass es sie gibt oder zumindest nicht wussten, dass sie sie brauchen. Und da würde ich sagen, ne, kann der Newsletter eine wichtige Rolle spielen, dass man immer mal wieder aufzeigt, wie groß das Sortiment ist, was man alles entdecken kann. Chibo ist ja sinnbildlich dafür, da kann ich jede Woche eine neue Welt entdecken und das funktioniert großartig. Und das ist etwas, was der Newsletter aus meiner Perspektive sehr gut leisten kann.
Na, dann bin ich ja beruhigt, weil ich sehe es nämlich genauso. Also Newsletter ist quasi die Basis, auf der wir aufbauen und wo wir eben auch Daten gewinnen von Dingen, die wir sonst noch gar nicht wüssten. Hast du Tipps für Unternehmen, die oder für E-Mail-Marketing-Manager, die verzweifelt sagen, oh Gott, wie kann ich das relevant machen? Wie kriege ich den richtigen Content? Wo kriege ich her die Informationen? Wofür könnten sich meine Kunden interessieren?
Naja, da hilft natürlich ein Blick in die Bestellhistorie als Beispiel. Ja, also wenn ich mir die transaktionalen Daten anschaue, dann kann ich daraus natürlich sozusagen Predictions ableiten. Da gibt es mittlerweile auch sehr gute Algorithmen, mit denen ich arbeiten kann, um letztendlich Kaufwahrscheinlichkeiten zu berechnen. Also das ist ja etwas, was wir Gott sei Dank im Jahr 2025 nicht mehr irgendwie eben mit Excel oder so machen müssen, wo wir uns irgendwelche wilden Formeln ausdenken, sondern wenn ich eine gewisse Bestellhistorie habe, dann kann ich damit sehr gut arbeiten. Plus man kann damit natürlich auch Predictions erstellen, selbst wenn die Person selber, die ich dann ansprechen möchte, noch gar nichts gekauft hat. Ne? Das heißt, wenn ich die Information habe, okay, die Person hat noch nicht gekauft, aber ich habe das Alter der Person, ich habe das Geschlecht, nur Zeitpunkt der Anmeldung. Ich weiß auch, ob die Person bei der Anmeldung ein mobiles Device genutzt hat oder ein Desktop. Ja, ich weiß, ob sie über Instagram kommt etc. Dann kann ich natürlich damit arbeiten. Ich kann Kohorten bilden und ich kann sagen, okay, ja, rein statistisch haben wir da einfach eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass Menschen zwischen 20 und 30, die weiblich sind, ja, und sich vor 3 Jahren angemeldet haben, dass die jetzt das und das Produkt brauchen. Dafür gibt's mittlerweile einfach sehr, sehr gute Modelle, mit denen ich solche Kaufwahrscheinlichkeiten berechnen kann.
Genau. Und da sind wir jetzt bei dem Gebiet Händler. Und Händler sind ja diejenigen, die E-Mail-Marketing bis zur Perfektion einsetzen. Das Problem ist aber, 90% der Unternehmen sind keine Händler, sondern irgendwelche Hersteller, B2B-Unternehmen oder. Und bis hin zu Finanzunternehmen, die also wirklich verzweifelt versuchen, was kann ich in den Newsletter reinpacken? Da gibt's geht's um keine Produkte. Was hast du noch für Tipps? Was können die machen, um relevant zu bleiben, damit nicht die Newsletter immer gelöscht werden?
Ja, ich glaube, immer wieder sich die Frage zu stellen, was beschäftigt die Menschen gerade da draußen und wie können meine Produkte dabei helfen, dieses Problem zu lösen. Das heißt, wenn wir jetzt über eine inhaltliche Planung sprechen und wir denken an die letzten Jahre zurück, ich weiß, einige Jahre wollen wir lieber aus dem Gehirn streichen, ich denke da an die Pandemie als Beispiel, ne? Aber das ist ja gleichzeitig irgendwie so ein schönes Beispiel, wo ich mir dann ja genau überlegen muss, okay, also wir haben ja einfach gerade ein Problem, ja, ganz Deutschland bleibt zu Hause. Was heißt das eigentlich für meine Produkte? Ne? Also Beispiel, Lieferando geht in der Pandemie hin und pusht letztendlich in den E-Mails dann das Thema kontaktloses Bezahlen. Ne? Das heißt, als die Menschen wirklich noch sehr große Angst hatten, allein schon die Tür aufzumachen, wenn der Lieferdienst vor der Tür stand, haben die einfach gesagt, mach dir keine Sorgen, es wird geklingelt, das Essen wird vor die Tür gestellt und du kannst was vorher schon kontaktlos bezahlen. Oder? Das ist eigentlich ja eine Option im Bezahlvorgang, wo man jetzt eigentlich sagen würde, naja, also das ganz große, unglaublich relevante Thema ist das jetzt nicht, dass ich bei Lieferando kontaktlos bezahlen kann. Aber aufgrund der gesellschaftlichen Umstände wird das eben plötzlich zum Thema. Und das finde ich ganz entscheidend, immer wieder zu schauen, was brennt den Menschen gerade unter den Nägeln. Da hilft es, mit den Menschen selber zu sprechen, wenn das funktioniert, auch Veranstaltungen als Beispiel. Es hilft zu analysieren, wonach suchen eigentlich die Menschen auf meiner Website. Ich finde, der kleine Suchschlitz auf meiner Website ist ein großartiges Marktforschungsinstrument, weil dort Menschen jeden Tag ihre Bedürfnisse eingeben. Und da kann ich ja analysieren und sehen, ein Mensch, da steigt plötzlich die Nachfrage nach Wärmepumpen und plötzlich bricht sie wieder ein. Ja, mit diesen Informationen kann ich doch was machen. Und da wäre tatsächlich die Empfehlung, diese Erkenntnisse dann auch zu nutzen, also Suchvolumen zu überprüfen, wonach wird gerade besonders viel gesucht, was wurde in der Vergangenheit angeklickt in meinen E-Mails, auf meiner Website. Auch einfach mal sich mit dem Außendienst zusammenzusetzen, ne? Was ist gerade das Thema für die Menschen da draußen? Das sind ein bisschen, ich sag mal, banale Empfehlungen, aber das Schöne ist, da braucht man kein Budget, da braucht man kein Marktforschungsprojekt, ne? Sondern das kann man einfach machen. So setzt man sich einfach hin mit den Menschen und redet mit denen.
Super Tipp. Ich denke, das ist ein ganz, ganz toller Tipp. Also Suchschlitz und eben Gespräche mit Kunden. Jetzt kommen wir zum Abschluss noch zu einem Thema, das ja überall jetzt ist. Du hast am Anfang auch genannt, KI, KI, KI. Man kann ja auch fragen, ChatGPT, was glaubst du denn, was meine Kunden interessiert? Ich bin das und das und so weiter.
Ja, absolut.
Kommen auch super Anregungen sicher raus. Du hast genannt Betreffzahlenoptimierung. Was sind noch Punkte, wo aus deiner Beobachtung jetzt schon, heute schon generative KI eingesetzt wird?
Na, ich glaube, KI kann und löst ja auch bereits ein Problem, das, ich glaube, wir beide auch in den letzten Jahrzehnten immer hatten, weil wir haben immer den Menschen empfohlen, liebe Leute, ihr müsst segmentieren, ja, nicht ein Newsletter an alle. Und ich weiß nicht, wie viele Unternehmen das heutzutage immer noch machen, ne? Schön Gießkanne sozusagen. Und das, was ich erlebt habe, ist dann auch, dass zum Beispiel nach einem Vortrag Menschen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ja, das macht Sinn, ich verstehe das total, ne? Aber mein Problem ist, ich muss einfach irgendwann auch nochmal schlafen, ne? Und irgendwann ist der Tag rum und wenn ich da 10 Varianten meines Newsletters schreiben soll, da komme ich einfach nicht mehr hinterher. Ich bin froh, wenn ja der eine rausgeht, ne? Dann haben wir noch einen 10-stufigen Freigabeprozess bei uns im Pharmaunternehmen oder solche Dinge und dann wird es halt ganz schwierig, ja? Und ich glaube, da hilft natürlich KI, weil ich sehr viel schneller Text generieren kann, auch weil ich Varianten von Text generieren kann, weil ich auch Varianten von Fotos generieren kann oder komplett neue Fotos generieren kann. Ich kann mein Produkt unterschiedlich inszenieren, ja, mit einem unterschiedlichen Model sozusagen Fotos generieren. Mal hält ein Mann mein Handy, mal eine Frau, jung, alt, etc. Das heißt, da bin ich, glaube ich, heute in der Lage, sehr viel schneller zumindest mal Segmente zu bilden. Rein theoretisch wäre auch eine 1-zu-1-Kommunikation möglich. Da kommen wir dann datenschutzrechtlich und auch ein bisschen mit Blick auf die Ressourcen, Energieverbrauch etc. irgendwann an Grenzen, wenn wir jetzt für 200.000 Menschen auch 200 Fotos mal eben so generieren lassen. Das dauert im Moment noch so ein bisschen, aber da ist natürlich sehr viel mehr möglich. Aber meine Empfehlung wäre, sich im ersten Schritt wirklich mal die vorhandenen Prozesse anzuschauen und zu überlegen, wo kann mir denn KI ganz konkret helfen? Und da muss ich auch nicht unbedingt auf meinen ESP warten, bis der dann endlich mal entsprechende KI-Funktionen integriert hat. Da sind ja auch noch nicht alle Anbieter so weit, sondern da kann ich einfach mir einen weiteren Tab ChatGPT aufmachen und meine 20 Betreffzeilen-Varianten generieren lassen. Das ist wirklich etwas, da gibt es, finde ich, keine Ausrede. Das kann jeder und jede und jeder machen. Das Gleiche gilt natürlich für Bildgenerierung. Und der nächste Schritt ist sicherlich der, dass ich KI Funktionen tiefergehend in mein CRM oder in mein ESP integriere, um eben auch KI-gestützt sozusagen Empfehlungen zu bekommen. Ja, auch das ist etwas, was für mich immer schwer nachvollziehbar ist. Ich werde noch immer oft gefragt, naja, um welche Uhrzeit soll ich denn E-Mails verschicken? Hast du da so eine goldene Regel? Ja, und ich sage immer, ja, mittwochs um 16.10 Uhr, das ist immer die erfolgreiche geheime Formel, das ist natürlich Quatsch. Und auch da würde ich mir wünschen, und da brauche ich noch nicht mal so viel KI, da helfen auch schon selbstlernende Algorithmen, ganz einfache Empfehlungen, dass hoffentlich, und wir sehen da ja wirklich schon große Fortschritte, meine Marketingtechnologie schlauer wird und mir einfach Empfehlungen gibt. Ja, das heißt, wenn ich heute aufstehe, wenn ich heute Nacht nicht schlafen kann und ich bin um 5 Uhr wach, könnte ich ja rein theoretisch ein Newsletter an 50.000 Menschen schicken, ohne dass das System mir sagt, Nico, geh wieder schlafen, das ist gerade keine so sinnvolle Uhrzeit. Ja? Und da hoffe ich, und wie gesagt, Ansätze sehen wir auch, dass die Systeme da besser werden, mir mehr Empfehlungen geben und nicht mehr so das, was wir in den letzten 25 Jahren gesehen haben, dass das System einfach sagt, ja, deine Öffnungsrate sieht so und so aus und deine Klickrate so und so. Und was du jetzt mit den Informationen machst, das bleibt dir überlassen. Ne? Da, glaube ich, werden wir mehr Unterstützung in der nächsten Zeit
Absolut. Sehen. Da, denke ich, werden wir auf jeden Fall hingehen. Gibt es Unternehmen, die für die Segmentierung KI-Hilfe nehmen, also um aus den vorhandenen Daten sinnvolle Segmente zu bilden? Kennst du da schon erste Beispiele?
Ja, ich glaube, About You ist da ziemlich weit, die letztendlich beispielsweise auch Farbaffinitäten erkennen. Ja, also im Grunde dann einfach sehen, der Nico, der kauft immer blaue Klamotten als Beispiel. So. Also das im Handel sehen wir das schon, aber es ist genau so, wie du sagst. Also der Handel, der ist natürlich grundsätzlich, das gilt für die meisten Unternehmen zumindest in dem Bereich schon, hat einen sehr hohen Professionalisierungsgrad. Und auch das sehe ich so ein bisschen wirklich als Herausforderung, dass wir auf der einen Seite Unternehmen haben, die wirklich schon sehr, sehr weit vorne sind und auf der anderen Seite eben Unternehmen, die da wirklich massiv hinterherhinken, wo man auch sehr viel Aufbauarbeit leisten muss. Das ist etwas, was wir auch in unseren Projekten sehen, dass sozusagen der Professionalisierungsgrad je nach Unternehmen, je nach Branche sehr, sehr unterschiedlich ist, wo man dann, glaube ich, auch immer so ein bisschen nochmal priorisieren muss und überlegen muss, okay, löst KI jetzt wirklich das Problem, was wir jetzt hier gerade haben? Ja, oder sollten wir nicht erstmal über die Frage sprechen, wie generieren wir Adressen, mit welchem Consent, wo speichern wir die Daten, die Punkte, die wir eingangs besprochen haben.
Ja, ist klar. Wie hast du schon irgendwo was gesehen von Leuten, die wirklich so einen KI-Agenten einsetzen, um dann, was weiß ich, zu sagen, machen wir mal automatisiert, machen wir mal eine Begrüßungskampagne, eine Welcome-Kampagne mit den grafischen Rahmenbedingungen, mit den textlichen Rahmenbedingungen oder machen wir mal eine andere anlassbezogene Kampagne, dass wir das Automation-Thema einfach ein bisschen beschleunigen. Kennst du da schon Unternehmen, die das einsetzen? Also Salesforce bietet ja eine Reihe von Möglichkeiten in dem Bereich und die Nutzer scheinen da recht begeistert zu sein von Einstein.
Ja, in Grenzen. Also das, was wir meistens sehen, ist, dass so Testprojekte laufen. Also KI läuft, so wie wir das wahrnehmen, meistens noch wirklich so auch intern, ich sag mal, mit einem Beta-Label. Ja, dass man eben sagt, wir probieren da gerade Dinge aus, wir sammeln erste Erfahrungen. Dann gibt es in der Tat noch ganz oft natürlich auch Compliance-Themen. Wir haben, das mag man kaum glauben, aber es gibt immer mal wieder auch Unternehmen, ich würde fast sagen ganze Branchen, da ist KI, da sind sämtliche KI-Tools standardmäßig einfach geblockt. Ne? Also die können aus dem Unternehmensnetzwerk nicht auf ChatGPT und Co. zugreifen.
Das ist klar, aber ich meine, ich rede jetzt schon von proprietären Tools, ESPs. Also dass ESPs mir einen Agenten oder einen Co-Piloten oder was auch immer zur Seite stellen.
Ja.
Und da geht ja im Moment gerade die Reise hin, dass ich also, du hast es gesagt, Empfehlungen bekomme, Anregungen bekomme. Du könntest, weißt du eigentlich, dass das und das ist und so weiter. Also ich glaube, da kommt eine ziemliche Welle auf uns zu.
Ja, ich glaube auch. Also das, was wir bislang sehen, zumindest bei größeren Unternehmen, wird da noch sehr, sehr zögerlich drauf geschaut. Bis hin, das meinte ich jetzt nur exemplarisch, dass KI sogar vollständig geblockt ist, was ja das andere Extrem ist von dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, wo man, glaube ich, auch sieht, wie sehr da auch sozusagen kulturell noch ein bisschen was passieren muss, ja, und auch mit Blick auf Freigabeprozesse etc. Von daher, die Cases, die wir im Markt sehen, das sind eher sehr kleine Unternehmen, das sind Startups, das sind vielleicht auch bis hin zu, ich sag mal, Coaches oder Unternehmen, die so wirklich einen kleinen Online-Shop betreiben. So bei größeren Konzernen sehen wir das bislang noch nicht. Wir sehen ein großes Interesse an dem Thema, aber noch kein, also bislang, ich glaube, das ändert sich in der nächsten Zeit schnell, aber noch keinen produktiven Einsatz aktuell.
Ja, okay. Also wie gesagt, wichtig ist jetzt auch für unsere Zuhörer, glaube ich, diese Unterscheidung einerseits zwischen der Nutzung von ChatGPT, das würde ich auch verbieten, ganz ehrlich. Das Risiko, dass da Informationen nach draußen kommen, das ist einfach zu hoch. Dazu sind Leute zu naiv und geben dann irgendwelche interner Preis. Aber die Nutzung von begrenzten, sozusagen so engstirnige Agenten, die nur darauf programmiert sind, dass sie mir als Kampagnenmanager in meinem Bereich E-Mail-Marketing irgendwie weiterhelfen und die Kampagnen optimieren, da glaube ich, ist großes Potenzial. Jetzt krass gesagt, dass auch jeder dumme E-Mail-Marketing machen kann.
Ja, ich würde dir grundsätzlich absolut zustimmen. Ich sehe nur auf der anderen Seite wirklich das Risiko. Also nehmen wir mal allein das Thema Datenqualität. Es gibt immer noch, und ich werde jetzt keine Namen nennen, ich will mich nicht unbeliebt machen, aber es gibt immer noch E-Mail-Marketing-Anbieter, die weisen einfach ganz stupide eine Öffnungsrate aus, als hätte es Apple Mail Privacy Protection nie gegeben. Also das heißt, die geben den Menschen, die das Tool nutzen, letztendlich falsche Daten. Ja, und da freut sich jemand über hohe Open Rates, weil plötzlich alle Apple-Geräte 100% Open Rate haben, weil Apple das standardmäßig zurückspielt, um eben die Daten der Anwender zu schützen. Das Thema, was uns ja auch schon ein bisschen länger beschäftigt. So, Das heißt, und da würde ich sagen, Garbage in, Garbage out. Ja, das heißt, wenn ich mit so einer Datenqualität jetzt einen KI-Agenten fütter, dann optimiert dieser Agent, diese KI oder der selbstlernende Algorithmus, egal wie wir das nennen, ja, optimiert natürlich in eine falsche Richtung.
Okay, du redest aber jetzt nochmal zur Verständnis. Du redest von externen Tools.
Also nee, auch intern. Also wenn das
dieser Anbieter, der nicht mal in der Lage ist, mir die Öffnungsrate vernünftig zu sagen, der wird garantiert kein KI-Tool an
deinem Tool. Absolut, ja.
Ich glaube, da sind wir geschützt. Also diese Primitiv-Dinger, also diese
Software, die
gerade abgehängt wird, ja, die werden ja wirklich abgehängt, weil Nutzer begeistert berichten von Softwareprodukten, die die Nase vorne haben.
Ja, genau. Also worum es mir ging, ist, ich glaube, dieses Abhängen dauert dann im Alltag doch ein bisschen länger, als man vielleicht so prognostiziert. Also wir treffen immer wieder im Markt, auch das wird dir ähnlich gehen, auf Unternehmen, die einfach sagen, ich nutze das Tool XY und meine erste Antwort wäre dann fast schon immer so aus dem Impuls heraus, so, ach, die gibt's auch noch, ja. Also einfach, weil man sich vor Jahren für das System entschieden hat, weil eine Schnittstelle geschaffen wurde, weil die Menschen geschult wurden, weil man die Verträge geschlossen hat für 5 Jahre oder wie auch immer. Insofern war das kein Einwand, dass das, was du beschrieben hast, KI-Agenten, dass das nicht zielführend ist. Also da glaube ich, tut sich ein unfassbar großes Potenzial auf. Ich glaube nur, dass man immer auch ein bisschen, ich sag mal, Reality-Check, ne, schauen muss, wo stehen die Unternehmen gerade, was sind so die tatsächlichen Probleme und gleichzeitig eben schauen muss, dass man, egal welche KI und egal von wem die kommt, dass man die eben mit sauberen, mit guten Daten füttert. Und auch das Thema Kennzahlen ist einfach für ganz, ganz viele Unternehmen auch im Jahr 2025 noch eine ganz große Herausforderung. Das zumindest ist so unser Eindruck.
Nico, das war ein wunderbares Schlusswort. Wir haben alle Themen abgegrast, die man abgrasen kann. Wir sind uns einig, dass es in Zukunft super Möglichkeiten gibt. Wir sind uns einig, dass die Hausaufgaben leider immer noch, nachdem wir 25 Jahre predigen, immer noch nicht gemacht worden sind. Ja. Aber dazu gibt es ja die E-Mail Innovation
World. Ich freue mich drauf.
Und da kann man dann auf jeden Fall gucken, wo man die Hausaufgaben erledigt hat und wo nicht. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir.
Thorsten, ich bedanke mich bei dir. Das hat wirklich großen Spaß gemacht und ich freue mich auf die Messe.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.